Wir müssen aber auch weg von unseren Apokalypse-Fantasien, die wir so lieben. Nicht? Wir malen uns ja seit Tausenden von Jahren aus, wie die Welt untergeht. Und was sind wir davon besessen, das im Detail zu beschreiben? Es gibt so viele Dystopien, aber eine Utopie zu beschreiben, ist für uns immer noch alle unendlich schwer, weil wir letztlich dann doch immer eher ans Unglück als ans Glück glauben.
Vielleicht war unsere heutige Gästin für euch ja auch so ein großes Kindheitsidol wie für mich. Das war nämlich Cornelia Funke und die lässt uns eher schriftlich von sich hören. Cornelia Funke hat inzwischen mehr als 60 Bücher geschrieben, die über 20 Millionen Mal verkauft und in über 50 Sprachen übersetzt wurden. Als Kinder- und Jugendbuchautorin erschafft sie Geschichten für diejenigen, die am meisten von den Folgen der Klimakrise betroffen sind. Aber auch sie selbst hat die Auswirkungen schon deutlich im eigenen Leben gespürt. Und über ihren persönlichen Umgang mit diesen Erfahrungen sprechen wir jetzt. Ich bin Anna Brehm, Ökologie-Expertin bei der Heinrich-Böll-Stiftung und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid.
Ihr hört Pott der guten Hoffnung. Konstruktiv und inspirierend zwischen Klima und Krise. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung und Treibhauspost.
Drachenreiter, Tintenherz, die wilden Hühner, der Herr der Diebe, ihr kennt sie bestimmt alle, die fantastischen Bücher von Cornelia Funke. Ich selbst habe sie als Kind verschlungen und mich stundenlang in andere Welten geträumt. Vor kurzem hat Cornelia Funke ein viertes Buch für die Tintenweltreihe veröffentlicht mit dem Titel Die Farbe der Rache. Fest steht jedenfalls, dass kaum jemand so gute Fantasy-Geschichten für Kinder und Jugendliche erzählen kann wie sie. Und ich freue mich wirklich sehr, dass sie heute hier bei uns zu Gast ist. Hallo Cornelia.
Hallo zurück aus Italien.
Ja, du hast es schon gerade angedeutet. Wir sitzen uns jetzt ja nur gerade virtuell gegenüber. Von wo aus bist du uns denn eigentlich genau zugeschaltet heute?
Ich bin gerade in der Nähe von Volterra, in einer kleinen 3000 Jahre alten Stadt. Und auf einem Hügel, was soll man sagen, wo gerade etliche junge Künstler zu Besuch sind und meine Gemüse von den Schnecken gegessen werden, aber ich trotzdem eine Menge Spaß mit ihnen habe.
Das hört sich eigentlich ziemlich schön an, finde ich. Und bevor du da in die Toskana gezogen bist, hast du ja lange Zeit in Kalifornien gelebt. Und den Kontinent zu wechseln, das machst du ja schon zum zweiten Mal in deinem Leben, ist ein ziemlich großer Schritt. Da waren bestimmt viele Faktoren ausschlaggebend. Aber mir ist auch zu Ohren gekommen, dass die Klimakrise da eine Rolle gespielt hat.
Ja, ich glaube sogar, dass das der Hauptauslöser war. Es gibt viele andere politische und so weiter, aber wir wissen ja alle, wie das alles verwoben ist. Ich habe die letzten 5 Jahre in Kalifornien in Malibu auf einer alten Avocado-Farm gewohnt. Und das ist ja an sich schon ein Problem, weil Avocado-Bäume eigentlich Regenwaldbäume sind und man plötzlich merkt, wie viel Wasser die brauchen. Und die waren alle am Sterben, als ich dahin zog. Also habe ich natürlich bewässert, aber damit auch das Problem sehr eindringlich vor Augen geführt bekommen, wie unsere Lebensmittelproduktion aus dem Ruder läuft, was eigentlich alles in der Landwirtschaft passiert, aber auch im Naturschutz und da machte sich so eine Tür nach der anderen auf. Ich bin immer schon jemand gewesen, der wahrscheinlich so heimlich eine Farmerin oder eine Bäuerin ist oder eine Kräuterhexe vielleicht auch eher. Das heißt, ich hatte immer eine große Faszination für Pflanzen. Aber in Kalifornien ist mir einfach nochmal so vor Augen geführt, was da gerade passiert. Ich bin fast abgebrannt. Ich hatte nachher eine Situation, wo ich nur noch mit gepacktem Koffer lebte und jeden Monat Feueralarm war, nicht im Herbst, was man in Kalifornien eigentlich die Feuersaison nennt. Ich habe erlebt wieder, was das bedeutet, wenn man wässert und das nützt gar nichts, wenn der Boden so heiß ist. Und es eigentlich seit 7 Monaten nicht geregnet hat. Für jemanden, der früher in Norddeutschland gelebt hat, war das ein brutaler Aha-Moment. Ich glaube, dass der manchmal im Norden noch nicht so spürbar ist, wie es gerade im Süden ist. Ich lebte eigentlich, kann man sagen, im Schaufenster der Klimakatastrophe und sah, wie um mich herum eine Landschaft, die ich wirklich sehr, sehr liebe, verwüstet. Und ich habe gelernt über invasive Gräser und dass die viel zu lange brennen. Ich habe all das wirklich, man könnte sagen, in einem 5-Jahre-Crashkurs gelernt. Und meine Leidenschaft für Pflanzen machte so einen Sprung, würde ich mal sagen. Ich habe mich dann entschieden, nach Italien zu ziehen, weil ich immer gerne ein Abenteuer habe und ich mich nochmal in einer anderen Kultur und anderen, in einem anderen Ort ausprobiere und auch durch eine andere Sprache auf andere Gedanken komme. Da glaube ich sehr fest dran. Also kam ich in die Toskana und im Juni sagte mir einer meiner italienischen Freunde, oh, die Löwensonne ist jetzt schon da. Die Löwensonne nennt man sonst die Augustsonne. Dann erlebte ich, dass hier die Dürre kam. Ich habe nach 6 Wochen wegen Feuer evakuieren müssen. Bin am selben Abend wieder da gewesen, aber hatte trotzdem eine deutliche Warnung bekommen.
Und wie war das so für dich zu merken, ja, vielleicht ist es schlauer, die Farm in Malibu zu verlassen und dann kommst du nach Italien. Aber eigentlich ist es da auch nicht wirklich besser, sondern da ist eigentlich das gleiche Chaos um dich herum, Klimachaos.
Nein, das Verrückte war, ich glaube, dass ich sagen kann, dass ich eigentlich das beruhigende Gefühl hatte, dass man der Sache eben nicht davonlaufen kann, woran ich auch vorher schon geglaubt hatte. Dass ich hier etwas mehr eine Chance habe, trotzdem zum Beispiel Permakultur zu betreiben, Naturlehrpfade einzurichten, mit Natur auch in meinen Büchern zu arbeiten und so weiter, weil man eben doch noch Regen hat. Weil ich hier zum Beispiel Quellwasser auf dem Hügel habe, danach habe ich auch das Haus ausgesucht. Und das hat sich auch so bewiesen. Also hier gibt's halt noch kühle Winter, hier gibt's immer noch Regen. Wir haben sogar dieses Jahr sehr viel mehr als in den letzten 2. Meine Quelle läuft. Das heißt, ich habe noch eine Chance, Sachen aufzubauen. In Malibu war das nachher einfach nicht mehr möglich. Und inzwischen betreibt jemand die Farm mit den Avocadobäumen, der immer noch wässert, weil ich meine, die Alternative wäre, 100 Bäume sterben zu lassen. Aber der auch da mit dem nötigen Geld rangeht, das übersteigt schnell die Mittel von jemandem allein. Was ich in Kalifornien auch so sehr problematisch finde und was ich hier noch nicht ganz so wahrnehme, ist, dass es immer mehr reich gegen arm ging, dass die Reichen Wasserrechte abgruben, dass ich plötzlich von kleinen Farmern hörte, die kriegen kein Wasser mehr in ihren Quellen und Bächen, weil die Reichen Wasserrechte kaufen dürfen, die sie ruinieren. Allein für mich eine politisch untragbare Situation. Man kann Wasserrechte nicht verkaufen. Das ist hier schon noch eine sehr andere Struktur. Ich sehe nicht diese Trennung von Reich und Arm so extrem. Wenn ich die Schrebergärten meiner Nachbarn hier sehe, dann sehe ich, dass da manchmal auch nicht viel Geld ist. Und ich mag das sehr viel lieber als diese seltsame Existenz als Privilegierte. Mich nachher sehr gestört in den USA. Und das ist ja auch, glaube ich, eines der Hauptprobleme, die wir haben, dass sich inzwischen eine Schicht gebildet hat, eine winzige, sehr reiche Schicht, die vom Klimawandel kaum betroffen ist, weil sie sich einfach abschottet dagegen. Wasserrechte kaufte oder eine private Feuerwehr, wie das in Malibu nachher passierte. Und das ist meiner Meinung nach eines der allergrößten Probleme, dass wir einen Reichtum zugelassen haben inzwischen, der mit solchen Privilegien und solcher politischen Macht einhergeht, dass das eine sehr gefährliche Situation ist.
Ja, das heißt, es ist nicht nur eine ökologische, sondern es ist halt auch eine zutiefst soziale Frage und das zeigt sich halt da. Ne, wie unter einem Brennglas. Ja. Bei dir spielen Kinder ja auch eine relativ große Rolle. Also du hast selber Kinder und Enkel, du bist Kinderbuchautorin. Wie denkst du denn so über die Zukunft nach? Vor allen Dingen, wie blickst du auf die Generationen, die nach dir kommen?
Also ich habe ja seit jetzt etwa 6 Jahren ein Projekt für junge Künstler und Naturschützer, die ich zu mir einlade. Es sind inzwischen an die 90, die hier regelmäßig herkommen und werden auch jedes Jahr Gott sei Dank mehr. Und was ich da merke, ist, dass ich glaube, die größte Aufgabe jetzt auch mal von meiner Generation, ich bin ja nun schon 65, ist, den Jungen klarzumachen, dass wir ihnen da ein Erbe übergeben haben, was einfach nur entsetzlich und verantwortungslos ist. Und ich bin sogar politisch aktiv gewesen, seit ich 15 bin und trotzdem gebe ich das jetzt weiter. Und dass wir dabei sein müssen, ihnen zu helfen oder sie dabei zu unterstützen, dieses Chaos noch in irgendeiner Form zu bewältigen, statt die Augen dafür zuzumachen. Und das ist für mich hier eine unglaublich bereichernde Erkenntnis zu sehen, dass wenn man einen Ort erschafft, an dem auch Gemeinschaft möglich ist, an dem das gemeinsam darüber nachdenken möglich ist, das gemeinsam handeln, in dem Künstler plötzlich von der Vogelkundlerin was über den Vogel erfahren, der da gerade vorbeigeflogen ist und sich plötzlich die Motten angucken, die auf irgendeiner Blume sitzen, in dem Botaniker mir erzählen, was hier alles wächst und warum das hier wächst, in dem dieses Zusammensein von Kultur und Natur passiert, was ich glaube, was ganz dringend nötig ist, passiert dann plötzlich trotzdem im Kleinen wieder was, wovon man eigentlich nur träumt. Dass da menschliche Gemeinschaft passiert, dass man sich nicht allein fühlt, mit der überwältigenden Weltsituation. Das alles kommt gerade aufs Aufregendste zusammen und ich bin sehr beeindruckt von der Generation, die danach kommt. Zwei Generationen. Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, dass da irgendjemand denkt, da kommt nichts Aufregendes. Und was immer ich da tun kann, das zu unterstützen, habe ich das Glück jetzt zu tun. Und ich habe gerade eine zweite Farm hier gekauft, um das Projekt wachsen zu lassen. Und das habt ihr auch in einigen eurer Beiträge sehr schön, finde ich, formuliert. Man muss sich auf das besinnen, was man selber gut kann. Ich kann gut Geschichten erzählen. Ich bin manchmal nicht so gut als Gemüsegärtnerin. Gott sei Dank muss ich da nicht von leben. Ich bin Illustratorin. Das heißt, ich besinne mich auf das, was ich kann und versuche es dazu zu benutzen, auf das aufmerksam zu machen, was derzeit nun mal das Wichtigste ist, nämlich die Klimasituation.
Ja, das stimmt. Und ich finde das sehr schön, dass du das gerade so gesagt hast, weil das ist tatsächlich auch das Element, was sich hier durch all diese Gespräche zieht, dass so viele Menschen, die so engagiert sind und irgendwie diese Probleme erkannt haben, einfach geguckt haben, wo kann ich in meinem eigenen kleinen Kosmos anfangen? Worin bin ich gut? Und da fange ich dann einfach mal an. Und bei allen hat das dazu geführt, dass auch wenn es nur im Kleinen ist, Veränderung passiert ist. Und das, finde ich, ist ja das, was uns Hoffnung geben kann. Oder was ja auch vielleicht dir Hoffnung gibt, wenn du da diese ganzen jungen Menschen zusammenbringen kannst.
Ich glaube, das ist wirklich im Moment der allerwichtigste Gedanke, weil wir uns sonst so überfordert fühlen, weil wir uns auch durchaus unserer politischen Machtlosigkeit teilweise bewusst sind. Ja, wir können unsere Stimme abgeben. Ja, wir können protestieren. Und all das ist auch wichtig. Aber ich stelle bei meiner Arbeit hier fest, dass fast das Allerwichtigste ist, andere darin zu bestärken, was sie an Talenten haben. Und ich bin der Meinung, wir alle haben irgendein Talent, was wirklich ganz einmalig und ungewöhnlich ist. Ich sage immer manchmal so, das ist so, man findet heraus, welches Werkzeug in der Werkzeugtasche des Universums man gerade ist. Und wenn man das rausfindet, hat man solche Möglichkeiten, weil man ja mit Leidenschaft dabei ist, mit seinem Talent dabei ist, das auch noch gerne macht, was man da tut. Denn seien wir doch mal ehrlich, wenn wir einen Aktivismus betreiben, den wir eigentlich über uns hinschleppen müssen, wo wir eigentlich kaum hinterstehen, werden wir wahrscheinlich nicht allzu überzeugend sein. Wenn wir es aber mit etwas tun, was wir wirklich sehr lieben und worin wir gut sind, dann können wir erstaunlich überzeugend sein. Ich habe hier zum Beispiel ein Buch angefangen, was die Nora Stampe, eine junge Vogelkundlerin, angelegt. Die hat mir eine Liste gegeben all der Vögel, die hier sind. Das sind dann 54 Arten im Moment. Und dann habe ich alle Illustratoren, die kommen, gebeten, einen zu porträtieren. Dieses Buch ist inzwischen eine solche Sensation, weil natürlich die ganzen Stimmen dieser Künstler da drin sind und jeder Vogel seinen eigenen Auftritt bekommt. Und auf ganz selbstverständliche Weise hat dieses Buch uns gezeigt, wie da auch diese beiden Bereiche dann zusammenkommen. Kreativität, die uns alle glücklich macht, durch schlimme Zeiten hilft, all das. Und Natur, die diese Kreativität immer wieder inspiriert.
Und würdest du dann sagen, eine intakte Natur ist auch Bedingung oder Grundvoraussetzung für Kunst und Kultur?
Ja, das würde ich so sagen. Ich glaube, sonst wird unsere Kultur sehr kastriert. Sie wird sonst nur noch Menschliches ausdrücken, was man ja manchmal in Städtesystemen oder in Stadtkultur schon erleben kann, wenn Kinder zum Beispiel Natur überhaupt nicht erleben. Es gibt ein fantastisches Buch von Richard Loew, Last Child in the Woods, wo er analysiert, wie er früher in den Wald gelaufen ist, wenn seine Eltern sich gestritten haben. Und es ihm einfach gut tat, zwischen nichtmenschlichen Existenzen zu stehen, wenn er sich gerade mit großen menschlichen Problemen auseinandersetzte. Unseren Kindern das zu nehmen, dass sie sich auch vorstellen können, wie es sich anfühlt, ein Käfer zu sein, weil sie noch nie einen Käfer gesehen haben oder auch noch nie gesehen haben, wie der kriecht, dass sie sich auch Illusionen machen über die Grausamkeit der Natur. Nicht? Denn das ist ja auch, wir versuchen immer, unsere eigene Grausamkeit zu verstehen, aber das können wir nur, weil wir verstehen, dass wir schon auf einem ziemlich harten Planeten geboren sind. Nicht? Und das nicht nur im Menschlichen ist, sondern um uns her, dass da aber auch Zusammenarbeit und Zusammenleben existiert und dass wir von all dem lernen können. Wenn ich mir vorstelle, und das haben wir uns in der Science Fiction schon oft genug vorgestellt, wie unsere Zukunft aussieht, die nur noch von menschlichem Denken und menschlichem Schaffen, ob das nun AI ist oder sonst was, wenn sie nur noch davon definiert ist, sind das ja bestimmte sehr rigide Muster, während wir verlieren zu denken wie ein Tittenfisch oder wie ein Vogel. Oder wir vergessen, wie es vielleicht funktioniert als Biene. in dieser Welt zu existieren. Das ist halt als all die Vielfalt und der Einfallsreichtum der Natur, wenn der uns verloren geht, ja, was wird passiert mit unserer Kreativität? Ich glaube, die wird sich einfach nur noch wiederholen.
Du hast da ja auch ein ganz tolles Kinderbuch, Das grüne Königreich. Ist das denn auch so ein Versuch, sozusagen diese Schönheit, aber vor allen Dingen auch Wertschätzung für die Natur wieder zu vermitteln, gerade an Stadtmenschen, Stadtkinder?
Ja, ich bin ja eigentlich nicht jemand, der Botschaften in seinen Büchern vertreten möchte, aber meine Weltsicht zeigt sich natürlich in jedem Buch, das ich schreibe. Und ich bin halt schon immer verliebt in Pflanzen gewesen, nicht? Also die grünen Bewohner, die einzigen Wesen auf dieser Erde, die aus Sonnenenergie tatsächlich etwas Substanzielles schaffen können, immer noch erstaunlich. Und irgendwann habe ich mich mit einer Botanikerin, einer amerikanischen Botanikerin zusammengetan, deren Buch ich gelesen hatte, der Tammy Hartung, und habe gesagt, Tammy, wie kriegen wir denn das hin? Unsere Begeisterung für Pflanzen, die eigentlich so ein bisschen nerdy ist, nicht? Ich kann das im Deutschen gar nicht sagen, also so, nicht so ein bisschen, ja, verquast. Wie können wir jemanden anstecken damit? Ich würde das gerne tun. Ich würde das gern haben, dass die Kinder stehen bleiben und sich den Löwenzahn angucken, der sie da durch die Steinritze quetscht. Und ich weiß, wir haben lange daran gebastelt und erst gedacht, wir machen das als Non-Fiction-Buch. Und Tams Mann Chris, der auch Farmer ist, hat die ganze Zeit gesagt, was macht ihr denn da? Ihr müsst das als Geschichte erzählen. Das hat lange gedauert, bis wir gehört haben. Und jetzt ist es eine Geschichte, es ist ein Rätsel. Ich höre ganz von begeisterten Bibliothekaren, die plötzlich Pflanzenboxen bauen und von Schulen, die das Buch benutzen, und bin sehr glücklich darüber. Es wird jetzt auch demnächst in Englisch, Amerikanisch, Spanisch erscheinen. Es ist in Japanisch, Chinesisch, Russisch erschienen. Also alles sehr aufregend. Und in dieser Tradition möchte ich jetzt eigentlich schon weitermachen. Das heißt, ich grüble gerade darüber nach, wie man noch mehr Geschichten erzählen kann, die diese Sehnsucht und Lust auf das Nichtmenschliche machen. Und ich glaube, letztlich bin ich mir da mit allen Verlagen einig, dass das, die Geschichte dann doch immer noch mächtiger ist als die Non-Fiction manchmal. Ich lese seit 7 Jahren fast nur Non-Fiction, aber ich weiß auch, wie verführerisch Geschichten sind.
Ich finde es total spannend, dass du das so sagst, weil das war tatsächlich auch was ich dich fragen wollte. Es gibt sicherlich viele Gründe, warum wir so langsam vorankommen beim Klimaschutz und auch beim Umweltschutz. Aber liegt es auch daran, dass wir nicht die richtigen Geschichten haben, mit denen wir das erzählen?
Also ich glaube das wirklich. Ich meine, das hat uns ja auch gerade die ganze, ob das die Geschlechterdebatte ist, ob das die Black Lives Matter-Debatte ist, ob das die Debatte über die Wirkung des Kolonialismus ist. Uns werden ja gerade so viele Sachen klar, dass wir kaum wissen, wohin wir zuerst denken sollen. Was so überfällig war und so unglaublich wichtig ist und interessanterweise an diesen dunklen Zeiten so interessant, nicht? Dass da gerade viele Lichter aufgehen und viele Erkenntnisse und viele totgeschwiegene Wahrheiten endlich formuliert werden. Aber das kommt jetzt natürlich dann auch in unseren Geschichten und das muss auch passieren. Und ich glaube, wir sehen schon jetzt im Geschichten erzählen, dass da Dinge passieren. Ich war gerade auf der Buchmesse in Bologna und fast jedes Bilderbuch hatte Natur zum Thema. Das haben mir alle Illustratoren gesagt, vor 2, 3 Jahren noch nicht gegeben. Das heißt, ich glaube, wir unterschätzen noch, was da gerade an Bewusstseinsveränderung passiert, weil wir sehen, wie sehr dagegen gearbeitet wird und wie aggressiv.
Ja, und wir legen ja auch in Zeiten, die Fakten der Klimakrise und auch anderer Umweltzerstörung, die sind ja zu Genüge bekannt, werden immer wieder wissenschaftlich bestätigt. Aber wir leben ja auch in Zeiten, wo diese Fakten gar nicht mehr durchdringen an vielen Stellen. Und deswegen ist ja die Frage, wenn wir sie in emotionale Geschichten verpacken, dringen sie dann vielleicht noch durch?
Ich glaube, wenn wir nicht mehr lieben, was wir gerade vernichten, dann werden wir es auch nicht beschützen. Wenn wir Kinder haben, die vor jedem Käfer Angst haben, der ihnen über die Hand kriecht oder nicht wissen, wie Kartoffeln aussehen, wenn sie aus der Erde wachsen, da wird auch kein Naturschützer raus. Nicht? Ich werde auch im nächsten Jahr Schirmherrin eines Naturschutzpreises für Jugendliche sein, weil ich das so wichtig finde, dass man früh mit dieser Begeisterung anfängt. Und je mehr unsere Kinder auch der Natur entfremdet werden, desto gefährlicher wird's. Je mehr sie von Schule überfordert werden, von abstraktem Wissen, statt wirklich praktisch über diese Welt zu denken, in der Encyclopedia Britannica, und ich nehme an, das ist im deutschen Lexikon nicht anders, werden gerade ganz viele Naturworte gestrichen, weil es heißt, die benutzen die Kinder ja nicht mehr, die benutzt ja niemand mehr. Das heißt, irgendwann sagt man einen Baum, aber man weiß nicht mehr, welche Art von Baum das ist. Das ist bei mir schon so, dass ich das oft nicht weiß. Und das finde ich so bestürzend, dass ich deshalb auch gesagt habe, dieses ist jetzt mein grünes Jahr, ich schreibe kein großes Buch. Ich versuche zumindest ein, zwei Buchstaben des natürlichen Alphabets zu lernen, weil wir ja alle Analphabeten sind, was die natürliche Welt betrifft. Wir stolpern ja alle durch die Welt und können nicht mehr benennen, was uns an Nichtmenschlichem umgibt. Und ich glaube, wenn unsere Kinder keine Leidenschaft dafür entwickeln, ja, warum sollten sie es dann beschützen?
Ja, und das ist ja wie so oft, aus Gedanken werden Worte und aus Worte werden dann Handlungen. Und wenn wir Dinge gar nicht mehr benennen können, gar nicht mehr auf dem Schirm haben, wie sollen wir sie dann wertschätzen und verteidigen? Also das ist völlig klar.
Also wir alle kennen so dieses Bild, oh Gott, als ich ein Kind war, wenn man im Auto fuhr, war die Windschutzscheibe voller Insekten, jetzt ist sie leer.
Ja.
Es gibt kaum ein dramatischeres Beispiel dafür, was gerade passiert. Und das zum Beispiel, wenn man das jemandem sagt, da stutzen alle. Weil viele sich noch erinnern an diese Zeit.
Und das sind dann diese Momente, wo uns das so wirklich so kurz, aber sehr heftig bewusst wird. Also ich hatte auch letzten Sommer so einen Moment, da kam ich aus 3 Wochen Schwedenurlaub, es war alles herrlich grün und dann kam ich in Rostock von der Fähre und es war so richtig ausgedörrt und trocken und diese Luft hat mich so an meine Kindheit in Südfrankreich erinnert. Und ich dachte, irgendwas ist hier falsch.
Ja, irgendwas ist sehr falsch. Aber das, ich glaube, die größte Herausforderung ist im Moment, dann zu sagen, gut, wir können uns nicht lähmen lassen davon. Auch wenn wir guten Grund hätten, uns in der Ecke zu setzen und zu verstecken. Es nützt aber überhaupt nichts und wir müssen jetzt etwas tun. Und auf kleine, größere Weise, was immer uns möglich ist. Und wir müssen auch lernen wieder über die Welt, die wir da gerade verlieren. Nicht? Wir müssen uns dafür interessieren. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dass es manchmal auch ein Problem der Klimabewegung sein kann, dass sie nur von Angst getrieben wird. Sie muss auch von Wissen getrieben werden. Da muss klar sein, was wir verlieren. Und man kann nicht nur sagen, oh mein Gott, die Welt ändert sich, aber ich weiß nicht mal, wie der Baum da heißt. Oder ich wusste gar nicht, dass die Motte sich in der Erde verpuppt. Diese Sachen, wenn die nicht wieder zurückkommen und wenn auch nicht Schulen da verstärkt helfen und da eine ganz wirklich massive Bewegung kommt, sich wieder mit der nichtmenschlichen Welt auseinanderzusetzen, dann halte ich das auch für sehr gefährlich.
Ja, das heißt, es braucht Wissen, aber in Verbindung mit so einem emotionalen Wissen und mit einer Verbindung auch wieder dazu.
Ja.
Und du hast es jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet, also du würdest dann schon sagen, dass sich auch die Klimakrise und auch die anderen ökologischen Krisen in deinen Geschichten, in deinem Schreiben auch niederschlagen?
Das Interessante ist, ich habe ja das Glück, dass die Luisa Neubauer manchmal vorbeikommt und dann anderen immer so ein paar erleuchtende Gedanken in den Kopf wieder mal pflanzt oder auch einfach immer so unheimlich viel weiß. Und sie sagte, na, du hast das ja schon mal den wilden Hühnern gemacht, die haben ja da ihren Gemüsegarten gehabt. Und ich habe das natürlich damals nicht bewusst gemacht, ne? Aber ich hatte damals schon diese Leidenschaft fürs Nichtmenschliche. Und ich glaube schon, dass in meinen letzten Büchern sich es aber noch auf ganz andere Weise zeigt. Und ich denke, es ist ein schlechter Geschichtenerzähler, der die Welt nicht spiegelt, in der man gerade lebt. Wenn die nicht wiederklingt darin und wenn die nicht reflektiert wird darin, was für eine Geschichte ist das dann? Ich bin absolut auch ein Freund von Flucht. Das gibt immer diesen Vorwurf, nicht, vom Eskapismus bei Fantasy. Da sage ich immer 2 Sachen zu. Erstens, wer hatte etwas gegen Flucht außer dem Kerkerwächter? Das ist Tolkien. Und man muss sich ja die Welt anders vorstellen, um sie verändern zu wollen. Was Fantasy immer wieder auf ganz erstaunliche und fantastische Weise eben leisten kann.
Ja, auch in zeigen, Veränderung ist möglich. Ne? Wir können uns auch eine andere Welt vorstellen.
Ja, damit fängt es eigentlich an. Wir müssen aber auch weg von unseren Apokalypse-Fantasien, die wir so lieben. Nicht, wir malen uns ja seit Tausenden von Jahren aus, wie die Welt untergeht. Und was sind wir davon besessen, das im Detail zu beschreiben? Es gibt so viele Dystopien, aber eine Utopie zu beschreiben, ist für uns immer noch alle unendlich schwer. Weil wir letztlich dann doch immer eher ans Unglück als ans Glück glauben.
Und ich glaube, das ist das ganz große Problem, weil diese Apokalypse, diese Angst, die lähmt. Und aber was wir eigentlich brauchen, ist wirklich so eine konkrete Utopie von einem Morgen, für das es sich auch lohnt zu kämpfen und sich einzusetzen.
Und das ist unendlich schwer zu beschreiben. Weil, nicht? Also, weil wir alle wissen, wie viel immer schiefgehen kann, dagegen laufen kann, das dann wirklich glaubhaft zu machen und auch die Dunkelheit in der Welt darzustellen. Ich glaube, das müssen Geschichten halt leisten.
Ja, und apropos Dunkelheit, als Kind fand ich tatsächlich in den Geschichten immer die Bösewichte ziemlich unheimlich. Mittlerweile denke ich mir irgendwie, oh, die Bösewichte sind in der echten Welt noch viel schlimmer und skrupelloser. Also wenn ich da, was weiß ich, an Klimawandelleugner Donald Trump denke oder Darren Woods, der CEO von ExxonMobil. Wie erlebst du die Bösewichte in der realen Welt?
Ja, also ich freue mich immer sehr, wenn Leute sagen, sie finden meine Bösewichte wirklich bedrohlich, weil ich glaube, dass ich habe den das Böse wird viel zu oft verharmlost. Es wird glorifiziert. Es wird fast abgefeiert. Es gibt diese dummen Sprüche wie Bösewichte sind interessanter als die Guten. Absolut absurd. Wir müssen uns nur über die heutigen Bösewichte angucken. Da ist wirklich nichts interessant dran. Und das muss ich auch in unseren Geschichten spiegeln. Und ich habe immer versucht, weil meine Bösewichte mir nicht sympathisch sind, sie wirklich so darzustellen, dass man Angst vor ihnen hat. Weil ich denke, wir sollten Angst davor haben und dann wissen, dass wir kämpfen müssen. Denn das zu unterschätzen, was es an Zerstörerischem und Bösem gibt in der Welt, im Menschen, das ist ja sehr gefährlich.
Ja, du hast auch mal in einem Interview gesagt, was ich gelesen habe, wir leben auf einem Planeten, auf dem Mitgefühl selten ist und unsere eigene Gattung zutiefst aggressiv. Spiegelt sich das dann darin wider, dass du sozusagen wirklich Bösewichte erschaffst, vor denen wir uns fürchten, um dann wieder diesen Übertrag auf die Realität zu haben? Das gibt's da auch?
Ja, also für mich ist jedes fantastische Erzählen immer nur ein Spiegel der Wirklichkeit. Nicht? Nur, dass man beim fantastischen Erzählen die Chance hat, aus der menschlichen Perspektive auszubrechen und sich auch mal ein Fell oder Federn anschaffen kann. Das ist also in der Hinsicht ökologisches Erzählen, viel mehr als das sogenannte realistische, was meistens nur menschliche Wirklichkeit schildert. Ich glaube, dass ich das Böse immer sehr ernst nehme und auch in meinen Büchern versuche, so zu schildern, liegt einmal daran, dass ich Deutsche bin. Das heißt, ich habe schon als Kind darüber nachgedacht, wie meine Großväter haben tun können, was sie getan haben. Da wird man nun als deutsches Kind auch in der Schule mit konfrontiert, was ich auch sehr wichtig und sehr gut finde. Ich bin, seit ich 14 bin, Amnesty International Mitglied und was ich da übers Böse erfahren habe und das, was Menschen antun können, weiß ich noch genau, gab mir schon erst das Gefühl, dass sich der Fußboden unter meinen Füßen auftut. Das hat mich natürlich alles zutiefst geprägt und dem fühle ich mich sehr verpflichtet in meinem Geschichtenerzählen. Zu verstehen, wie kann diese Welt gleichzeitig so schön und so schrecklich sein? Das ist immer noch die größte Frage, ich glaube, die wir uns alle regelmäßig stellen.
Und würdest du dann gleichzeitig auch sagen, dass eine der wichtigsten Strategien für die Bekämpfung der Klimakrise Mitgefühl ist? Also dieses Böse eben überwinden und Mitgefühl ausüben?
Ja, es ist eine sehr exotische Eigenschaft. Ich habe irgendwo gelesen, leider nicht gemerkt, wer der Autor war. Vielleicht hat die Evolution gerade begriffen, dass sie mit uns ein so zerstörerisches Element eingeführt hat, dass sie uns Empathie beibringen muss. Und das fand ich einen sehr interessanten Gedanken. Nicht, dass da, denn im Moment passieren ja viele Dinge, dass wir plötzlich versuchen zu verstehen, wie Tiere kommunizieren. Wir versuchen zu verstehen, wie Pflanzen kommunizieren. Das haben wir eigentlich früher nie für interessant gehalten. Vielleicht ganz früher, ja, weil unser Leben davon abhing, dass wir das verstanden. Aber dem haben wir uns ja schon lange entfremdet. Und ich liebe diese Idee, dass da irgendwas plötzlich sich gerade ändert. Denn eigentlich lebt natürlich jedes Geschöpf auf diesem Planeten in seiner eigenen Bubble. Den Habicht interessiert es nicht, was das Kaninchen spürt. Nicht? Also die Wespe interessiert es nicht, was die Raupe spürt, wenn sie ihre Eier hineinlegt. Das Prinzip Empathie ist da sicherlich nicht präsent. Ich bin sicher, es ist wesentlich präsenter, als wir alles jetzt wissen, weil wir es einfach noch nicht verstehen. Aber es ist interessant, dass es das Leben schwerer macht. Nicht, weil man den Schmerz der anderen plötzlich ebenso empfindet wie den eigenen. Aber ich glaube, im Moment ist es der einzige Weg.
Da würde ich auch noch mal gern über Kinder sprechen. Die werden ja besonders betroffen sein von all dem, was gerade um uns herum passiert. Hast du auch schon mit Kindern über die Klimakrise gesprochen?
Also bei mir ist es ja inzwischen so, und das hat sich in den letzten Jahren sehr verschoben, dass ich zwar immer wieder auch für jüngere Kinder arbeite, aber inzwischen fast eine Erwachsenerleserschaft habe. Das ist mir jetzt gerade bei der Farbe der Rache klar geworden, wo ich kaum ein Kind in den großen Lesungen hatte, weil es halt alle, die, wie du jetzt gesagt hast, sind, die mich als Kinder gelesen haben und jetzt lesen sie mich wieder. Und dann kommen die Kinder irgendwann wieder dazu, aber ich habe im Moment eine interessante Mischung von, ich würde sagen, 4 Generationen vor mir. Und spreche eigentlich eher darüber, würde ich sagen, mit Menschen zwischen 15 und 40. Das ist so im Moment die Hauptgruppe, mit der ich jeden Tag zu tun habe. Mit Kindern rede ich meistens erstmal über die Neugier. Hast du den Käfer da gerade gesehen? Ja, also das, glaube ich, ist eigentlich das Konstruktivere, dass sie erstmal die Augen aufmachen und die Angst davor verlieren, was dann noch alles existiert. Und ich glaube, bei Kindern passiert es dann ganz selbstverständlich, dass sie das behalten wollen. Nicht? Wenn man das aufregend findet, dass dann Käfer rumkrabbelt oder selbst der Hornisse mit Faszination hinterher guckt, dann wird man vielleicht irgendwann sagen, oh, was, wie, die verschwinden jetzt? Wie langweilig wird die Welt denn jetzt? Was kann ich dagegen tun?
Also sozusagen, um beim Gärtnern zu bleiben, du versuchst da eher die Neugier und die Verbundenheit zur Natur zu sehen.
Ja, wenn ich meine Schnecken absammle von meinen Erbsen, bin ich trotzdem, muss ich zugeben, sehr fasziniert davon, was für schöne Häuser sie haben. Bei den kleinen Schleimigen ist es dann immer ein bisschen schwieriger, aber selbst die sind faszinierend.
Und zum Thema Kinder, würdest du da sagen, dass wir als Gesellschaft auch zu wenig Beachtung ihnen zukommen lassen oder auch zu wenig Mitbestimmung, gerade was jetzt diese ökologischen Krisen angeht?
Das, aber ich glaube, das Hauptproblem sind die Schulen. Also ich würde den Schulunterricht drastisch verändern. Ich würde sagen, die müssen 3-4 Stunden am Tag nach draußen, was ja inzwischen auch einige Schulen machen. Die müssen auf die wirkliche Welt vorbereitet werden, statt im abstrakten Denken dressiert zu werden. Und wir alle wissen, wie viel von unserem Schulwissen wir später benutzt haben. Das ist schon ziemlich erschreckend. Das heißt, Schulen dürfen nicht irgendwann Stationen sein, in denen den Kindern ihre Lebenszeit gestohlen wird und auch gegen ihre Natur ja angearbeitet wird, weil Kinder wollen nicht 8 Stunden in einer Bank sitzen oder auf einem Stuhl. Die Lehrer wollen das eigentlich auch nicht mit ihnen machen. Das heißt, ich glaube, unsere Schulen sind da gerade in einem furchtbaren Teufelskreis und der müsste gebrochen werden. Da muss ganz radikal ein Lernen unter freiem Himmel passieren wieder. Und die Angst vor dem, was außerhalb der eigenen vier Wände ist, muss angegangen werden. Und es muss auch ein ganz konkretes Wissen über die Natur vermittelt werden, die das Kind umgibt, damit es die Augen öffnet. Das passiert ja alles ganz erstaunlicherweise nicht.
So, Cornelia, du darfst dich jetzt einmal kurz zurücklehnen. An dieser Stelle sprechen wir nämlich in jeder Folge über ein Klimadilemma. Das ist eine verzwickte Situation, vor die uns die Klimakrise im Alltag stellt. Und Julian und Manuel von Treibhauspost stellen uns jetzt ein solches Dilemma vor.
Das Klimadilemma.
Heute reden wir über die Frage aller Fragen in der Klimakrise. Und zwar, das ist ein richtiges Dilemma. Was kann ich tun?
Was kann ich denn eigentlich tun in der Klimakrise?
Das ist so eine Endgegnerfrage, da steckt so viel drin. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen ihren Fokus viel zu sehr auf diesen ökologischen Fußabdruck haben.
Also seine eigenen Emissionen zu reduzieren, seinen Konsum zu reduzieren.
Und wir haben ja im Podcast schon mehrmals auch darüber geredet. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so tief rein. Vielleicht vorweg, ich finde es immer super, wenn ich Leute treffe, die da engagiert sind und viel machen. Das ist so, so wichtig und so gut, dass es diese Menschen gibt. Und davon brauchen wir noch mehr. Ich glaube, was auch richtig, richtig wichtig ist, dass dieser Fokus auf den ökologischen Fußabdruck nicht ablenken darf vom strukturellen Wandel, von der Verantwortung, die PolitikerInnen tragen, Konzerne, auch die reichen Menschen, die ja einen viel größeren Fußabdruck haben.
Genau. Und dass das nicht ablenkt von einer anderen Sache, nämlich unseren ökologischen Handabdruck zu maximieren.
Den gibt es nämlich auch noch. Und der ist vielleicht sogar noch viel, 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 viel wirksamer als der Fußabdruck. Und was ist das genau? Da haben wir uns vorher so 3 Bereiche rausgesucht, in denen man aktiv werden kann und den Handabdruck vergrößern kann.
Der erste wäre so politisches Handeln, politisch aktiv werden. Was gäbe es alles? Also irgendwie das Offensichtliche. Klar, wir können wählen gehen, und zwar eine Partei, von der wir glauben, dass sie für Klimaschutz einsteht. Wir können aber auch noch anders politisch werden. Also Petitionen starten oder unterschreiben, auf die Straße gehen, bei Demos mitmachen.
Und dann gibt es sicher auch die Leute, die sagen, Demos sind nicht so mein Ding. Aber da kommt dann so ein bisschen so das zweite Feld dazu, das Ehrenamt und so im persönlichen Umfeld dazu aktiv zu werden. Und ich glaube, da ist super wichtig, diese Frage, was kann ich eigentlich? Was sind meine Talente und was ist auch sind meine Leidenschaften auch? Also was begeistert mich? Und da dann aktiv zu werden.
Ja, also bei mir war es zum Beispiel so, ich schreibe gerne und viel und da habe ich mich mit dir entschieden, über die Klimakrise zu schreiben und die Treibhauspost zu starten, unseren Newsletter. Und da haben wir gesehen, okay, mit dem, was wir gerne machen und was wir vielleicht auch ganz gut können, erreichen wir dann wiederum mehr Leute und inspirieren die vielleicht damit. Und das geht aber natürlich auch in ganz vielen anderen Bereichen. Also man kann, glaube ich, da einfach Wirkmacht entfalten, wo man eh gerade schon handelt und was man gerade kann, was einen begeistert. Es gibt ja auch Leute, die gerne in ihrem Job sind, die ihren Job begeistert, da aktiv zu werden. Und das muss, glaube ich, nicht zwingend ein Job sein, der direkt was mit dem Klima zu tun hat, wo man besonders viele Emissionen einsparen könnte. Es kann ja auch sein, dass du mit deinem Team zusammen irgendwie erstmal überhaupt über das Klima sprichst, guckst, okay, können wir vielleicht irgendwie irgendwas ändern, was unsere Dienstwagen, unsere Dienstreisen angeht, können wir mehr aus dem Homeoffice arbeiten. Und jetzt haben wir natürlich noch
eine dritte Sache,
die vielleicht sogar am wichtigsten ist, nämlich übers Klima zu sprechen.
Und das Schöne daran ist, das ist so niedrigschwellig. Du kannst jetzt vom Tisch aufstehen, deine Mama anrufen und übers Klima sprechen. Und das hat so eine große Wirkung.
Ja, mache ich nachher. Aber wir sollten natürlich nicht unterschätzen, wie viel Wirkmacht wir in unserem eigenen Umkreis haben. Also die Leute, die uns vertrauen, denen wir vertrauen, unsere Friends, unsere Familie, selbst wenn die vielleicht nichts mit dem Klima zu tun haben oder sogar erstmal da skeptisch sind, dürfen wir nie unterschätzen, wie viel wir da bewirken können, einfach nur, indem wir das Thema anstoßen.
Cornelia, hast du vielleicht auch spontan einen Tipp parat, wie man seinen Handabdruck vergrößern kann und einen positiven Einfluss haben kann?
Ich meine, die ganzen klassischen Sachen, die kennen wir, nicht? Vielleicht doch lieber ein elektrisches Auto fahren, weniger fliegen und so weiter. Aber wenn ihr jetzt mal den ganz persönlichen Handabdruck denkt, dann denke ich fast daran, dass es wichtig ist, sich wieder vertraut zu machen mit der natürlichen Welt, für die man kämpfen will. Plötzlich mal wieder zu lernen, welcher Vogel denn gerade gesungen hat und vielleicht zu lernen, was da gerade in den Balkonkasten geflogen ist und da gerade wächst. Ich glaube, da muss einfach ein Umdenken stattfinden, sich wieder mit der nichtmenschlichen Welt auseinanderzusetzen. Und das kann man eigentlich jederzeit und auch mit großer Freude tun. Das geht beim eigenen Essen los, das geht bei der Balkonpflanze los, das geht bei allen Möglichen los. Für mich ist das immer der beste Weg, dann auch mit Leidenschaft Naturschutz zu unterstützen, vielleicht an Aktionen teilzunehmen und so weiter. Aber erst kommt die Liebe zu etwas.
Das passt super gut. Jetzt haben wir gleich zwei konkrete Möglichkeiten hier gehört. Also wir können einmal direkt nach dem Podcast jemanden anrufen und über die Klimakrise sprechen. Und wir können das nächste Mal, wenn wir was Leckeres essen oder wenn wir durch den Wald gehen, mal genauer hinschauen, was wir da eigentlich vor uns haben. Das finde ich super. Danke dir. Und übrigens ein kurzer Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Lust habt auf weitere konstruktive Perspektiven auf die Klimakrise, dann abonniert doch gerne den Newsletter Treibhauspost von Manuel und Julian. Die Treibhauspost erscheint alle 2 Wochen. Abonnieren könnt ihr ihn kostenlos unter www.treibhauspost.de. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Und abschließend, Cornelia, wollte ich dich noch fragen, in deinen Büchern haben wir auch schon drüber geredet, gibt es wie in der echten Welt auch viele dunkle und schwere Momente. Was kann uns denn in diesen Zeiten am meisten helfen?
Freunde. Das können natürlich auch nichtmenschliche Freunde sein. Also ich habe jetzt nicht gesagt, das sind auf jeden Fall Menschen. Ich glaube, alles, was einem das Herz ein bisschen schneller schlagen lässt und was einen berührt und was einen auch so etwas aus der Zeit fallen lässt und im Moment festhält. Und das klingt für mich immer alles, was ich liebe, auf das ich neugierig bin, oder eben jemand, mit dem man reden kann, nicht? Denn ich glaube, das ist auch immer das, was uns das Herz etwas leichter macht.
Also suchen wir die Dinge, die das Herz ein bisschen leichter machen oder schneller schlagen lassen. Das nehme ich jetzt mit. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und auch euch, liebe HörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt den Pod der guten Hoffnung in eurem Podcast-Player, um keine neue Folge zu verpassen. Denn wir verabschieden uns jetzt erstmal in eine Sommerpause und melden uns dann im Herbst wieder zurück. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne und hoffnungsvolle Zeit.